von problematischer Logistik, einem verheerenden Brand und preisgekröntem Whisky. In der 18. Folge von der Weefle Dramcast bereisen wir die atemberaubende Insel Skye und seine Brennerei Talisker. Hallo, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Weefle Dramcast, meinem Story-Driven Whisky Podcast. Ich bin Philipp und heute befinden wir uns mal wieder auf einer Insel, aber diesmal nicht auf der Insel Isla, die wir jetzt schon des Öfteren besucht haben, sondern diesmal auf einer anderen Insel, nämlich die Insel Skye. Die Insel Skye ist vor allem berühmt durch ihre Sehenswürdigkeiten und ihre fantastische Landschaft. Am bekanntesten sind hier die wunderschönen Felsformationen wie der Korain oder der Old Man of Storr. Und ein Bild, das wahrscheinlich auch fast jeder kennt, ist der sogenannte Neist Point. Das ist dieser Leuchtturm, der auf einer Klippe fast mitten in der See steht. Also alles wundervolle, große, fast schon mystische Gebirgsformationen, Bilder, Landschaftsbilder, die Skye hier bietet. Und dann gibt es eben noch die Talisker Brennerei. Und die Talisker Brennerei, so hat das eine Mitarbeiterin von Talisker selber mal gesagt, ist die einzige Sehenswürdigkeit auf Skye, die überdacht ist. Und das trifft es eigentlich sehr gut. Eigentlich fährt man nach Skye, um sich eben diese tollen Landschaften, diese tollen Bilder selber mal anzugucken. Und man fährt nach Skye, um bei Talisker einen Whisky zu trinken. Und einfach auch mal ein Dach über den Kopf zu haben und nicht in der Kälte und in der Nässe draußen zu stehen. Passend hierzu finde ich aber die Namensgebung von Talisker besonders spannend. Da ist man sich zwar nicht ganz sicher, wo der Name Talisker herkommt. Entweder kommt er vom Gälischen Talaskier und bedeutet Land auf dem Kliff oder auf dem Fels. Oder er kommt aus dem Nordischen Tahala Skier und heißt schräger Fels. Aber ihr merkt schon, dieses Skier, das gibt es im Nordischen heute noch und heißt Fels, Klippe, Cliff. Und hier kriegt Talisker quasi seinen Namen von genau dieser Landschaft, von diesen Felsen, diesen Klippen. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne namentliche Verbindung aus der tollen Landschaft, die man eben auf Skye findet, und dem tollen Whisky, den man bei Talisker bekommt. Und genau diese überdachte Attraktion auf Skye und den tollen Whisky, den diese Brennerei herstellt, den möchte ich euch heute mal vorstellen. Talisker ist nicht nur die älteste noch aktive Brennerei auf Skye, sondern sie war bis 2017 auch die einzige Brennerei auf Skye. Seit 2017 gibt es aber noch eine zweite, so ganz junge, neue, kleine Brennerei, die Torravik Brennerei. Und es ist eine relativ einfache Rechnung: wenn die 2017 angefangen haben, Whisky zu brennen, dann wird es 2020, also dieses Jahr, den ersten Whisky aus Torravik geben. Und in der Tat haben sie die Flasche schon angekündigt, also gezeigt. Es gibt schon ein Flaschendesign. Und ich glaube, in den nächsten Tagen oder Wochen sollte auch wirklich dann der erste Whisky aus Torravik dann erhältlich sein. Ich mache auch dazu sicherlich nochmal eine Folge, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Und ich werde mir bestimmt auch eine Flasche davon holen. Aber jetzt, heute, geht es erstmal um Talisker. Wie immer, bevor es ernst wird und wir uns der Geschichte der Brennerei widmen, erstmal eine Begleit-Dram-Empfehlung von meiner Seite. Und die ist bei Talisker eigentlich relativ einfach, denn der Einsteiger oder der typische Talisker ist der Talisker 10. Und bei dem kriegt man eigentlich schon ein ziemlich gutes Gefühl dafür, was Talisker eigentlich ist und wie der schmeckt. Was ganz wichtig ist für den Talisker, ist ja das, was sie auch ganz groß auf alle ihre Flaschen draufschreiben, nämlich der Claim Made by the Sea, also hergestellt von der See, vom Meer. Und das macht geografisch schon mal total Sinn, denn die Brennerei liegt direkt am Meer sozusagen, wobei direkt jetzt nicht, sondern indirekt, aber die Brennerei liegt direkt am Loch Harpert, und der Loch Harpert ist eigentlich kein Loch, weil der nicht ein geschlossener See ist, sondern der ist offen und fließt direkt in den Atlantik. Das heißt, man kann von der Talisker Brennerei direkt in den Atlantik schippern. Aber da kommen wir später noch hinzu. Ganz so einfach war das nicht, weil das Ufer dort so flach zulaufend ist, dass man da eben nicht mit den großen Schiffen direkt ranfahren kann. Aber wie gesagt, da kommen wir später noch dazu. Nichtsdestotrotz, Made by the Sea passt geografisch schon mal ziemlich gut. Und es stimmt nicht nur geografisch, sondern es stimmt auch, wie man das von den anderen Inselwhiskys kennt, es stimmt auch aromatisch, denn nicht ganz wie bei den Islay-Whiskys, aber trotzdem noch sehr deutlich merkt man hier einen Seeeinschlag, wenn man so möchte. Also diese Seetang-Aromen und das salzige Salzwasser, die Salzluft, die Seeluft, die ist auch beim Talisker deutlich präsent und spürbar. Und das ist eigentlich auch eine ganz spannende Sache, das nur mal so in so einem kleinen Nebensatz. Denn eigentlich lagern auf Sky bei Talisker direkt nur 4500 Fässer und der Rest, der bei Talisker hergestellt, gebrannt wird, der wird nach Zentralschottland verschifft, gebracht und dort gelagert. Da könnt ihr mal Black Grange, bei Stirling liegt das, googeln. Dort ist nämlich der sogenannte Diageo Global Supply. Das sieht aus wie eine riesige Mondbasis, wenn man so will. Also das ist ein Riesenfeld mit riesengroßen Warehouses, die eben dem großen Spirituosenkonzern Diageo gehören. Und Diageo lagert dort jede Menge Fässer von ganz unterschiedlichen Brennereien, die eben zu Diageo gehören. Und darunter ist natürlich dann auch Talisker. Und da fragt man sich eben, wenn diese Fässer gar nicht am Meer, an der See liegen, sondern in Zentralschottland, in riesengroßen Warehouses, wie kommt dann diese salzige Seeluft in den Whisky? Man weiß es nicht. Es ist trotzdem da. Vielleicht ist es im Quellwasser, mit dem sie arbeiten. Man weiß es nicht. Es ist, Whisky ist ein großartiges Mysterium. Aber das wollte ich nur mal erwähnt haben. Und wie gesagt, googelt mal Black Grange, also Black Grange. Das ist sehr, sehr spannend, dass man sich das mal anguckt, um mal so ein Gefühl auch dafür zu kriegen, wie viel Whisky alleine von Diageo hergestellt und vertrieben wird. Gut. Abgesehen von der Seeluft hat der Talisker auch eine sehr schöne Rauchigkeit. Auch hier muss man wieder sagen, nicht ganz so schlimm, ganz so rauchig wie die Islay-Whiskys, aber doch schon ordentlich spürbar. Vor allem ist er aber sehr malzig und sehr süß dahinter und einfach ein ganz fantastischer Whisky. Als wir letztes Jahr dort im Urlaub waren, habe ich ein Masterclass-Tasting mitgemacht und konnte dort, ich glaube, 5, 6, 7 unterschiedliche Whiskys probieren oder unterschiedliche Abfüllungen sozusagen von Talisker probieren. Unter anderem auch den Numex Spirit, der glaube ich 69% oder so hatte. Und da habe ich vor allem das Gefühl gehabt, dass mich Talisker total an frisch gebackenes Brot erinnert hat. Also wenn ihr schon mal irgendwie beim Bäcker wart oder selber Brot gebacken habt und dieser Geruch von ganz frisch gebackenem, röstigem Brotmalz, das ist eigentlich das, was für mich Talisker ausmacht. Was es für ganz viele andere ausmacht, ist der sogenannte Chili Catch. Also Talisker besticht wohl auch durch eine pfeffrige Note. Manche treiben es sogar so weit, dass sie irgendwie schreiben, dass es den Testern den Schweiß auf die Stirn treibt oder dass der Whisky vulkanisch explosiv sei oder am Gaumen explodiert. Einer hat auch mal geschrieben, man schmeckt die Lava der Cullens, also der Cullen Hills, die Bergkette, die es auf Sky gibt. Das finde ich alles ein bisschen sehr überspitzt und weit hergeholt. Natürlich, es ist immer sehr viel Storytelling, das mache ich ja auch. Es ist immer sehr viel Storytelling mit Whisky verbunden und auch in den Tasting Notes. Diesen Chili Catch und diese Pfeffrigkeit, die hört man sehr oft. Ich habe sie ehrlicherweise noch nicht so wirklich festgestellt, vielleicht merke ich die irgendwann mal noch. Ich finde den aus ganz anderen Gründen sehr, sehr spannend und sehr angenehm. Für mich überwiegt einfach wirklich diese Brotigkeit, die ich ganz, ganz fantastisch finde. Und wenn ihr euch einmal an den 10-Jährigen rangetraut habt, auch hier gibt es, ihr erinnert euch an die letzte Folge, da hat Jens ja, glaube ich, darauf hingewiesen, dass es auch bei Bruichladdich so ein Einsteiger-Set gibt mit 3 unterschiedlichen Abfüllungen, die man hier in kleinen Größen mal probieren kann. Und das gleiche gibt es auch bei Talisker. Da sind es, glaube ich, sogar unterschiedliche 3er-Kombinationen, die man da auswählen kann. Das lohnt sich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, der 10-Jährige ist eigentlich der Standard, mit dem man hier sehr gut anfangen kann. Ich persönlich favorisiere aber ganz eindeutig die Distillers Edition. Das ist für mich einer der besten Whiskys, den man für Geld kaufen kann. Süß, bisschen Rauch, unglaublich malzig, brotig, fantastisches Ding. Und was ich auch gar nicht so wusste, ist, der 18-Jährige ist wohl so das Juwel der Brennerei, den man sich kauft, wenn man mal was ganz Ausgefallenes und ganz Tolles trinken möchte. 2007 und 2015 wurde der 18-Jährige als bester Single Malt Whisky der Welt ausgezeichnet und ist wohl innerhalb der Range von Talisker der beliebteste Whisky, den man dort kaufen kann und eben zum Beispiel beliebter und besser sogar als der 25-Jährige. Wie gesagt, in diesem Masterclass-Tasting, was ich da damals hatte, hatten wir leider nicht so viel Zeit. Wir haben genau diese alle probiert, bis hoch sogar zum 25-Jährigen. Aber wir hatten, glaube ich, für 6 Drams nur eine Stunde Zeit oder so. Und am Anfang war, wie gesagt, der New Make Spirit mit knapp 70% und alles andere, was danach kam, musste also relativ schnell getrunken werden, weil wir nur eine Stunde Zeit hatten. Und am Anfang war dieser sehr hochprozentige. Das hat alles nicht dazu geführt, dass ich hier die bestmögliche Experience hatte. Da muss ich wohl nochmal nachsitzen und nachschulen und einfach jeden einzelnen nochmal neu probieren. Schlimm, schlimm, schlimm. Gut, wenn ihr euch dann jetzt entschieden habt, welcher Whisky es denn sein soll, um die Folge zu bewältigen, während ihr die Folge hört, zu trinken, dann steigen wir mal ein. Und ich steige ja immer sehr gerne mit ein bisschen geschichtsträchtige Lyrik ein. Und auch hier bin ich wieder fündig geworden, denn kein geringerer als Robert Louis Stevenson hat schon über die Talisker Brennerei geschrieben. Robert Louis Stevenson, für alle, die sich mit Büchern und Romanen nicht ganz so gut auskennen, hat die Schatzinsel geschrieben und der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also diese beiden Klassiker sind von Robert Louis Stevenson. Und der gute Robert, der gebürtig aus Edinburgh kommt, hat natürlich auch ein Gedicht geschrieben über das Schottischsein oder wie es so ist als Schotte, nämlich in dem Gedicht The Scotsman's Return from Abroad, also die Heimkehr eines Schotten aus dem Ausland. Und weil der schottische Akzent nicht schon schwer genug zu verstehen ist, ist dieses Gedicht auch noch in altem Schottisch geschrieben und gehalten, weshalb es für mich jetzt sehr, sehr schwierig war, genau zu verstehen und zu erkennen, worum es da geht. So wie ich es verstanden habe, geht es gar nicht so viel um Whisky, aber wenn es um Whisky geht, dann lässt dieser Scotsman eben seine guten Whisky von zu Hause vermissen, den Talisker, den Islay Whisky und den Glenlivet, den er von zu Hause kennt, denn zu den Whiskys, die er dort getrunken hat, wo er unterwegs war, sagt er nur, I most abominate their Whiskys. Also da gab es nur richtig fürchterliche Whiskys und er vermisst quasi einfach seine Heimat und die guten, tollen Whiskys, die es dort gibt. Und im Original klingt es dann wie folgt.
But mostly thee, the blood of Scots, frae Maidenkirk to John o' Groats, the king of drinks as I conceive it, Talisker, Islay, or Glenlivet.
Also schauen wir doch mal, wie dort auf Skye, auf dieser Insel, die Brennerei entstanden ist, die den King of Whiskys herstellt. Die Geschichte von Talisker beginnt im Jahre 1825. Allerdings nicht die der Talisker Brennerei, sondern erstmal das sogenannte Talisker Haus. Das Talisker Haus war eine Farm, wenn man so möchte, in der Nähe des Dorfes Carbost. Da steht heute auch die Brennerei. Und auf dieser Farm und um diese Farm herum haben eben Kleinbauern gearbeitet und waren sogenannte Kelp Farmer. Kelp kommt euch hoffentlich sicher bekannt vor, denn einen Kelp-Trader, also einen Händler mit Kelp, den haben wir in Folge 14 bei Tobermory schon kennengelernt. Da war ja der Gründer der Tobermory-Brennerei ein ehemaliger Kelp-Trader. Und hier im Talisker Haus, oder hier bei der Talisker Haus Farm, haben wir es mit Kelp-Farmern zu tun. Kelp, nochmal zur Erinnerung, ist Seetang und aus diesem Seetang konnte man Seife und Glas herstellen. Fragt mich nicht, wie genau man das macht. Ich konnte euch schon kaum erzählen, wie man Whisky brennt. Also fragt mich nicht, wie man aus Seetang Seife und Glas herstellt. Keine Ahnung, es scheint zu gehen, weil relativ lange Leute davon gelebt haben. Allerdings scheint es im Jahr 1825 mit dem Farmen von Seetang nicht mehr so weit her gewesen zu sein, denn Farmern dort ging es nicht mehr wirklich gut. Carburst ging es nicht mehr wirklich gut. Es sind schon Leute sogar von dort weggezogen, weil der Handel mit Seetang einfach nicht mehr gut funktioniert hat. Und so kam es, dass 1825 zwei Investoren nach Skye gekommen sind und das Talisker House gekauft und übernommen haben. Und diese Investoren, das waren die Brüder Hugh und Kenneth MacAskill. Und die haben nun, wie in manchen Quellen es schön beschrieben ist, dort den Bauern geholfen, ihre landwirtschaftliche Tätigkeit umzustellen, nämlich vom nicht mehr ganz so lukrativen Seetanganbau zur viel lukrativeren Schafzucht. Und genau wie bei der Tobermory-Brennerei dauert es nicht lange von der Umstellung oder Einführung einer neuen Industrie. Bei Tobermory war es ja die Fischerei und der Schiffbau in Tobermory und hier im Talisker House die Umstellung von Kelp auf Schafzucht. Und auch hier hat es nicht lange gedauert, bis die ersten Stimmen laut geworden sind, die gesagt haben, wir müssen hier schwer arbeiten und wir haben nicht mal eine anständige Brennerei hier. Also sind die Gebrüder MacAskill 5 Jahre, nachdem sie Talisker House gekauft haben, dazu übergegangen und haben daneben auch noch eine Brennerei gebaut, um die vielen Farmer, die dort gearbeitet haben, auch anständig warm zu halten und mit gutem Whisky zu versorgen. Die örtliche Kirche fand das überhaupt nicht lustig. Sie hat das Vorhaben der Brennerei oder die Brennerei selbst als einen der größten Flüche, die Carburst je widerfahren könne, beschrieben. Das hat die Gebrüder MacAskill aber nicht aufgehalten. Sie haben ihre Talisker Brennerei dort in Carburst für sage und schreibe 3000 Pfund gebaut. Hätten sie mal auf die Kirche gehört, denn vielleicht waren sie ja von der Kirche verflucht oder ähnliches. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber 20 Jahre nachdem die Brennerei gegründet wurde, ist einer der Brüder, nämlich Kenneth MacAskill, gestorben. Und weil die Brennerei bis dahin nicht wirklich gut gelaufen ist, musste sie für ein Drittel des Preises, des Geldes, für das sie gebaut wurde, wieder an die Bank verkauft werden. Hugh, der Bruder, der noch übrig war, hat weiterhin in der Brennerei gearbeitet, aber sie hat ihm eben nicht mehr gehört, sondern ab dann der North of Scotland Bank. So, nun hatte die North of Scotland Bank die Brennerei in ihrem Besitz und wollte die natürlich wieder weiterverkaufen, hatte aber ein riesengroßes Problem, denn keiner wollte diese Brennerei dort auf dieser Insel im Nirgendwo haben. Als Hugh MacAskill, also der letzte Bruder, der noch übrig war und die Brennerei noch weiter betrieben hat, als der dann 1863 auch gestorben ist, hat sein Schwiegersohn Donald MacLennan die Brennerei übernommen. Aber auch bei dem ist die Brennerei überhaupt nicht gelaufen und sie ist noch im gleichen Jahr pleite gegangen. 4 Jahre später kam ein neuer, ja, wie soll ich sagen, mutiger Investor und hat die Brennerei übernommen. Das war 1867 John R. W. Anderson und auch der ist relativ schnell pleite gegangen, aber der ist nicht nur schnell pleite gegangen, sondern der ist genauso schnell nach seiner Pleite dann auch ins Gefängnis gegangen. Was hat er angestellt? Also, eigentlich hatte er eine ziemlich gute Idee, das, was heute junge Brennereien auch machen, nämlich Whisky zu brennen und in Fässer zu füllen und diese Fässer an private Eigentümer zu verkaufen. Dann kriegt man nämlich für diese Fässer, die man dann an Eigentümer verkauft, sofort schnell Geld und muss nicht irgendwie 12 Jahre warten, bis der Whisky dann wirklich fertig und gut ist, bis ich ihn verkaufen kann, sondern ich fülle den ab und verkaufe die Fässer bei der Abfüllung schon an Privateigentümer, dass die sich freuen, dass sie ein eigenes Whiskyfass haben und dann selber darauf warten, bis der fertig ist und sich den selber abfüllen. Das machen, wie gesagt, viele Brennereien, junge Brennereien heute auch. Die Lindors Abbey zum Beispiel, da habe ich sogar auch ein Fass gekauft. Das ist also eine ziemlich coole Idee und man muss da sagen, also da war der gute John eigentlich seiner Zeit ordentlich voraus. Das illegale Problem an der Geschichte war, dass er Fässer verkauft hat, die es überhaupt nicht gab. Das kam dann irgendwann raus, dass er eben Fässer an Privatpersonen verkauft hat, in denen überhaupt kein Whisky drin war oder wahrscheinlich gab es die ganzen Fässer nicht. Und deswegen ist er dann eben 1880 verurteilt und eingesperrt worden. Naja, wie man immer so schön sagt, desperate times need desperate measures. Aber warum waren denn die Times jetzt so desperate, dass man hier sogar zur Illegalität greifen musste? Also über 10 Jahre haben 2 verschiedene Inhaber versucht, irgendwas aus der Brennerei rauszuholen. Und vorher ja auch schon bei den Brüdern hat es auch nicht so richtig gut funktioniert mit Talisker. Was war jetzt denn das große Problem? Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet. Das große Problem war, Sky, wisst ihr ja selber, ist eine Insel. Die ist jetzt auch nicht wirklich die einfachste, zu erreichendste Insel. Und an dem Punkt, wo die Brennerei steht, ist es auch nicht sonderlich gut zu erreichen. Und heute schreibt man zwar, es ist crafted oder made by the sea, aber man muss erstmal von der Sea, also vom Meer, an diese Brennerei hinkommen. Und ich hatte es vorhin, wie gesagt, schon mal kurz angedeutet. Die Dampfschiffe, mit denen man zum Beispiel die Brennereien auf der Insel Isla immer beliefert hat, also wo dann das Getreide drauf war und die Fässer und alles, was man eben braucht, um Whisky herzustellen und dann auch wieder den fertigen Whisky in seinen Fässern zurück zu verschiffen und zu verkaufen. Diese Schiffe konnten nicht bis zur Brennerei fahren, weil das Ufer einfach zu flach zulief. Und es gab zu dieser Zeit auch kein Pier. Und deswegen hatte man einen extrem umständlichen Ablauf etabliert, um Rohstoffe für die Brennerei anzuliefern und die fertigen Fässer wieder auf Schiffe draufzukriegen und auszuliefern. Und zwar hat man das so gemacht, dass die Dampfschiffe eben so weit an das Ufer rangefahren sind, wie sie konnten. Und dann wurden die Rohwaren auf Flöße gepackt, also von den Schiffen runter auf Flöße und dann mit den Flößen rüber ans Ufer zur Brennerei und rückwärts wieder genauso, also die vollen Fässer mit Whisky auf die Flöße, mit den Flößen bis zu den Schiffen, die ein paar Meter weiter dann sozusagen im Wasser standen. Und dann musste man die, ihr könnt euch vorstellen, ein Fass mit Whisky, 250 Liter, das Fass an sich wiegt etwas, also keine Ahnung, 300, 350 Kilo schwere Fässer von Flößen runterhiefen oder hochhiefen auf die Schiffe drauf, um diese dann weiter zu transportieren. Das war unglaublich aufwendig, umständlich, kraftraubend. Und das hat am Ende des Tages auch einfach dazu geführt, dass die Whiskyherstellung dort an dieser Stelle und mit dieser Logistik einfach total schwierig und unrentabel war. Das Erste und Wichtigste, was man also machen musste, wenn man diese Brennerei irgendwie zum Laufen kriegen wollte, war die Errichtung eines Piers, mit dem ich mit den Dampfschiffen so nah wie möglich an die Brennerei ranfahren kann und dann dort über ein Pier eben die Fässer direkt vom Schiff in die Brennerei rollen kann und umgekehrt genauso. Und als 1878 Roderick Kemp und Alexander Gregor Allen die Brennerei übernommen haben, haben sie genau das gemacht. Wer waren die beiden? Also, Roderick Kemp war ein Wein- und Spirituosenhändler aus Aberdeen und Alexander Allen war Besitzer der Glenlossie Brennerei und mit einem anderen Geschäftspartner zusammen auch in der Dalunyu Brennerei involviert. Also die beiden kannten sich mit Vertrieb und vor allem mit der Whiskyherstellung sehr, sehr gut aus, waren sehr erfahren und die haben einfach sofort erkannt, wie wichtig und ausschlaggebend dieser Pier für die Brennerei und für die Logistik dieser Brennerei ist und haben entsprechend so schnell wie es ging dort einen Pier etabliert. Und siehe da, sofort hat die Brennerei funktioniert und sofort ist der Absatz gestiegen. 1892 wurde die Partnerschaft dann trotzdem aufgelöst, weil die beiden unterschiedliche Wege gehen wollten. Alexander Allen hat Roderick Kemp ausbezahlt und Kemp hat sich von dem Geld, was er davon bekommen hat, eine neue eigene Brennerei gekauft. Und diese Brennerei war keine geringere als die McKellen Brennerei. 3 Jahre später ist Alex Allen dann gestorben. Und sein Geschäftspartner, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dem er zusammen die Dalunyu Brennerei betrieben hat, der hat nun auch Talisker übernommen und hat diese beiden Brennereien in einen Dachkonzern, will ich es mal nennen, oder in eine Dachfirma zusammengeführt und nannte die dann Dalunyu Talisker Distilleries. Außerdem hat Thomas Mackenzie auch zusätzliche Häuser und Unterkünfte für die Arbeiter, die dort in der Brennerei gearbeitet haben, errichtet, wodurch die sich noch wohler gefühlt haben. Und so kam es, dass dort ein sehr, sehr guter Whisky hergestellt wurde, weil es dort glückliche Arbeiter gab, die dort sehr schön wohnen konnten. Und man konnte den Whisky sehr, sehr gut in die Welt vertreiben, weil es ja nun endlich diesen heilsbringenden Pier vor der Tür gab. Nichtsdestotrotz ist leider 1916 dann Thomas Mackenzie gestorben. Und jetzt ging es darum, wer die Brennerei übernimmt und wer die Brennerei weiterführt. Im Laufe der Zeit, ich hatte ja gerade gesagt, dass nachdem der Pier dort errichtet wurde und der Absatz von Talisker gestiegen ist und Talisker immer weiter verbreitet wurde, hat die Welt sozusagen immer mehr von diesem tollen Whisky erfahren. Und so kam es, dass Talisker sehr, sehr beliebt und sehr, sehr bekannt geworden ist. Und als Thomas Mackenzie gestorben ist, waren jetzt diverse Brennereien oder Firmen daran interessiert, dass die Talisker Brennerei wie auch immer weitergeführt wird. Zum einen hat, ich habe ja vorhin gesagt, Thomas Mackenzie hatte die Firma Dalunyu Talisker gegründet. Die waren mittlerweile schon in die Distillers Company übergegangen, also die später Diageo wurden. Außerdem war aber auch die Glentorchers Glenlivet Distillery Company sehr an Talisker interessiert. Und sowohl Johnny Walker als auch der Divars Blend hatten Talisker als einen Hauptbestandteil ihrer ganz bekannten, weltberühmten Blends. Und auch die waren sozusagen sehr daran interessiert, dass Talisker weitergeführt wird und dass sie weiter von dort ihren Whisky bekommen. Und weil damals schon DLC, also Distillers Company Limited, das größte und dickste Kind auf dem Spielplatz der Whiskys war, haben die sich die Hände gerieben und haben sich gefreut, dass es für den Talisker Whisky so eine hohe Nachfrage am Markt gibt und haben die Brennerei natürlich sehr, sehr gerne weitergeführt. 1928 stellte man dann auf die in Schottland viel üblichere zweifache Destillation um, weil Talisker bis dato wirklich unglaublicherweise dreifach destilliert hat und dann lief eigentlich alles ziemlich spitzenmäßig. Bis zu einem verhängnisvollen Tag im November 1960. Talisker war bis dahin eine der wenigen Brennereien, die noch mit direkter Hitze ihre Brennblasen betrieben und beheizt haben. Direkte Hitze heißt, die Brennblasen standen wirklich über offenem Feuer, hier Gasflammen, und wurden durch diese beheizt. Und an diesem verhängnisvollen Tag im November 1960 ist dann einfach einmal passiert, was passieren musste. Es gab ein Leck in einer der Brennblasen. Der Spirit ist dort ausgetreten und hat sich natürlich sofort über dem offenen Feuer, mit dem die Brennblase hier behitzt wurde, entzündet. Und einfach ausgedrückt ist an diesem Tag Talisker das ganze Brennhaus abgebrannt. Die Brennerei war daraufhin 2 Jahre lang geschlossen und wurde in dieser Zeit komplett wieder aufgebaut. Man hat die 5 Brennblasen, die im Brennhaus standen, ganz kleinteilig und ganz identisch, so wie sie waren, rekonstruiert und so wieder aufgebaut, wie sie damals dort standen. Das war unglaublich teuer, aber dieser sehr, sehr teure Einsatz, dass man dort also die Brennerei quasi noch einmal komplett neu aufgebaut hat, hat in den 80ern, ihr erinnert euch an die fatalen 80er, in denen ganz, ganz viele Brennereien geschlossen werden mussten. Und eigentlich wäre auch in den 80ern Talisker dran gewesen, weil es auch der Brennerei ziemlich mies ging in dieser Zeit. Aber es gibt viele Stimmen in der Whisky-Welt, die sagen, dass der Brand in den 60ern und der sehr, sehr teure Wiederaufbau der Brennerei ihr in den 80ern den Hintern gerettet haben, weil man sich bei Diageo gesagt hat, wir haben vor 20 Jahren so, so viel Geld in diese Brennerei gesteckt, wir können die jetzt nicht einfach zumachen, dann ist das ganze Geld weg. Wir müssen die jetzt noch weiter betreiben und hoffen, dass die irgendwann mal wieder Geld abwirft. Und deswegen ist die Brennerei heute noch auf. Ende der 80er hat die sich, wie viele andere Brennereien dann eben auch, wieder erholt, hat sich wieder entspannt. Es wurde dann 1988 auch dort das Visitor Center eröffnet. Und seitdem ist Talisker eigentlich eine der wichtigsten Brennereien für den großen Konzern Diageo. Immerhin ist es einer der Hauptbestandteile vom Johnny Walker Red Label, dem meistverkauften Whisky der Welt. Und trotzdem, dass die Brennerei so wichtig ist für diesen sehr weitverkauften, sehr beliebten, großen Blend-Whisky, trotzdem gibt es eine riesengroße, breite Range an Single Malts, die Talisker herstellt, zur Verfügung stellt, auf den Markt gebracht hat, die eigentlich alle, die einen mal mehr, die anderen mal weniger, aus meiner Sicht auch wirklich gut sind. Es gibt also welche, die sind so okayisch, und es gibt welche, wie gesagt, die Distillers Edition, die fantastisch sind. Und das alles, diesen ganzen Output, schafft die Brennerei aber nach wie vor mit ihren 5 Brennblasen. Also auch das ist echt irre. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie sie das schaffen. Für alle, die sich sehr für Herstellung interessieren, die so ein bisschen Technik-Physik-Nerds sind, für die lohnt sich ein Besuch der Brennerei noch zusätzlich. Denn bei den Spirit Stills von Talisker wurden ganz ungewöhnliche Line Arms verbaut. Also das ist dieser Arm, der oben aus der Brennblase herausführt. Der ist nämlich umgedreht U-förmig, dass der Rücklauf erhöht wird und dadurch noch mehr Aromen mit hinüber ins Destillat genommen werden. Und was noch ganz besonders ist bei Talisker, sind die sogenannten Warm Tubs. Das sind große Wasserbecken, die draußen außerhalb der Brennerei stehen und durch die in so spindelförmig, daher warm, spindelförmigen Leitungen, Rohrleitungen, das Destillat dann abgekühlt wird. Und in diesen Tubs, also diesen großen Becken, ist eben das Meerwasser der See, die genau angrenzend zur Brennerei steht. Also das Destillat wird hier quasi in so einem kreisförmigen, runden Spindelsystem im Meerwasser wieder runtergekühlt. Also das ist sehr, sehr besonders und gibt es nur in einer Handvoll Brennereien auch noch in Schottland. Also wer da interessiert daran ist, der sollte sich das auch auf jeden Fall mal angucken. Aber wie gesagt, man kann auch einfach mal zu Talisker fahren, um dort Whisky zu trinken und sich nicht so sehr für die Physik und die Herstellung zu interessieren. Denn die Landschaft ist großartig außenrum. Der Whisky ist absolut fantastisch, kann man absolut trinken. Und ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Wenn euch eine Reise nach Skye ein bisschen zu umständlich, zu weit oder zu teuer ist, dann besucht doch einfach mal eines meiner Tastings. Sagt vielleicht vorher mal Bescheid, zu welchem Tasting ihr euch angemeldet habt oder zu welchem Tasting ihr vorbeikommen wollt, dass ihr auch sicherstellt, dass ich dann einen Talisker dabei habe. Den bringe ich dann gerne mit und dann können wir den zusammen mal probieren. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge von der Wefree Dramcast. Bis dahin sage ich Tschüss, Ciao und Slán je vás.